Welcome to Context TV. We are here at the
Willkommen bei Context TV. Wir befinden uns beim Weltkongress des International Peace Bureau an der Technischen Universität Berlin. Unser Gast ist Phyllis Bennis. Phyllis Bennis ist leitende Wissenschaftlerin am Institute for Policy Studies in Washington, D.C. und eine anerkannte Expertin für den Nahen Osten. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht. Willkommen bei Context TV, Phyllis Bennis.
Thanks very much. It's great to be with you.
It's great to have you. Your latest book is called Understanding ISIS.
Ihr neuestes Buch trägt den Titel Der IS und der weltweite Krieg gegen den Terror. Welche Bedeutung hat der IS und der Krieg gegen den Terror?
The so-called New Global War on Terror.
I think that what I tried to do in this book was provide some background for people who are struggling.
Ich habe in dem Buch versucht, für diejenigen Hintergründe zu liefern, die versuchen, die extrem komplizierte Gemengelage an Kriegen einerseits zu verstehen und andererseits Widerstand dagegen aufzubauen. Das ist nicht einfach im Sinne, wie etwa der Vietnamkrieg einfach war. Man konnte den Krieg damals verstehen. Viele haben die vietnamesische Seite unterstützt und sich gegen die USA gestellt. Viele Amerikaner haben gesagt, wir sollten keine Truppen dahin schicken, holt die Soldaten nach Hause. So schwierig der Vietnamkrieg auch zu beenden war, im Kern war er simpel. Doch die Kriege heute sind viel komplexer und verwobener. Der Krieg in Syrien besteht zum Beispiel aus mindestens 10 bis 11 separaten Kriegen, je nachdem, wie man zählt. Das macht es schwieriger, den Durchblick zu bewahren, die Stimme zu erheben und politischen Druck auf die Regierungen auszuüben, um sie daran zu hindern, weiter Truppen für ihre Seite zu mobilisieren und die Diplomatie zu vernachlässigen, während die ganze Aufmerksamkeit und das Geld aufs Militär gelenkt wird. Das ist die Ironie. Die USA sprechen vom Krieg gegen den Terror. Seit 15 Jahren dauert dieser Krieg an, aber der Terrorismus floriert. Die Menschen, Städte und Staaten, wo der Krieg stattfindet, leiden darunter. Es kann einfach nicht so weitergehen.
We need to do something different.
Let's start with ISIS. I mean, what is the significance of ISIS?
Sprechen wir zuerst über den IS. Wie stark ist er momentan? Wie kann der IS besiegt werden, ohne dass sich daraus noch etwas Schlimmeres entwickelt?
Defeated ISIS is not the birthplace of something worse.
I think that we have to start.
Treten wir einen Schritt zurück, um zu verstehen, was der IS ist und was seine Stärke ausmacht. Sie sind stark, weil sie nicht alleine kämpfen. Der IS hat nur etwa 1000 Kämpfer ausgestattet mit nicht sehr guten Waffen. Sie haben zwar viele davon, aber zum Beispiel keine Luftstreitkräfte, keine modernen Kampfjets oder Granatwerfer. Sie brauchen diese militärische Ausrüstung auch nicht, denn sie operieren nicht alleine, wie man es von Terroristen eigentlich gewohnt ist, die Dinge in die Luft jagen. Sie haben Unterstützung. Schauen wir in den Irak. Der IS entstand dort im Jahr 2004. Er wurde in den Foltergefängnissen gezeugt, die während der Besatzung von den USA dort errichtet und in denen Zehntausende Iraker unter schrecklichen Umständen gefangen genommen wurden. Die Gefolterten und Gedemütigten bildeten den Nährboden, aus dem sich die Vorgängerorganisation des IS bildete. Es war eine Art Widerstandsbewegung gegen die US-Besatzung, die einige Zyklen durchlief. Sie wurde mal größer, dann wieder kleiner. 2011, 2012 wuchs sie an. Nach einer Phase des Schrumpfens war die Organisation schlagartig wieder da. Sie funktionierte jetzt anders. Der religiöse Rahmen hatte sich geändert. Der IS schwappte schließlich vom Irak nach Syrien über. Was waren die Gründe für den Zuwachs und Zuspruch? Für manche im Irak war der IS schlicht das kleinere Übel. So schrecklich, gewalttätig und extrem der IS auch ist, eine entsetzliche Terrororganisation, die Hölle für die Menschen vor Ort, sie lehrt uns etwas. Manche Iraker haben nach der US-Invasion in ihrem Land keinen Platz mehr für sich gesehen. Darunter vor allem die entlassenen sunnitischen Generäle der irakischen Armee nach dem Sturz der Regierung. Der IS bot ihnen einen Weg, sich zu wehren. Sie mochten den IS zwar nicht, da sie sehr weltlich ausgerichtet sind. Sie trinken, rauchen und so weiter. Aber der IS bot ihnen eine Plattform für ihren Kampf. Also gingen sie mit ihrem Wissen und ihren Waffen zum IS. Ebenso dachten einige sunnitische Stammesführer. Sie sagten, wisst ihr was? Die IS-Leute können uns vor der schrecklichen schiitischen Regierung schützen, die von den USA ausgerüstet, finanziert und diplomatisch unterstützt wird. Das sind die eigentlichen Unterdrücker. Sie verfolgen unsere jungen Männer und sperren sie ein. Sie foltern sie im Gefängnis. Sie erschießen Sunniten auf offener Straße. Wir stehen an der Seite des IS. So wurde aus dem IS so etwas wie eine Schutzmacht der Sunniten, obwohl die meisten Sunniten sicherlich nicht einverstanden sind mit dem, was der IS tut. Das zeigt uns, dass man die Bedrohung, die der IS darstellt, nicht losgelöst betrachten kann. Es ist im Übrigen eine Bedrohung, die viel größer für die Menschen vor Ort ist, als für die in den USA oder Europa. Die Geburt und Stärke des IS ist eng dabei gekoppelt an den Widerstand gegenüber jenen Regierungen, die wir eingesetzt haben. Das sind nun aber Dinge, die wir ändern könnten. Wir müssen beginnen, die tieferen Ursachen in den Blick zu nehmen.
Die Situation in Syrien ist sehr komplex, mit vielen internen und externen Akteuren, rivalisierenden Interessen, Konflikten und Lagern. Wer kämpft für was in Syrien?
Who is fighting for what in Syria?
Who is fighting for what in Syria is a very complicated question.
Wer für was kämpft in Syrien, ist eine sehr komplizierte Frage. Am besten und klarsten, wenn auch nicht unbedingt am einfachsten, ist es, wenn man sich das Ganze als zwei parallele Kriegsschauplätze vorstellt. Einerseits der Bürgerkrieg. Er besteht aus Kämpfen zwischen einem repressiven Regime und diversen syrischen Lagern, manche davon progressiv, viele heldenhaft, manche nicht so heldenhaft. Das ist die eine Seite. Dann gibt es die Stellvertreterkriege. Davon gibt es etwa 9 oder 10. Sie kämpfen letztlich auf einer der Seiten der Bürgerkriegsparteien, jedoch für ihre eigenen Interessen. Es sind Kämpfe, die bis zum letzten Syrer ausgetragen werden, denn sterben müssen die Syrer. Sie zahlen den Preis für diese Kriege, für einen Krieg um regionale Vorherrschaft, der zwischen dem Iran und Saudi-Arabien ausgefochten wird, bis der letzte Syrer tot ist. Es ist ein Konfessionskrieg zwischen sunnitischem und schiitischem Islam, im Wesentlichen ein Kampf zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Es ist ein Krieg zwischen den USA und Russland, auch hier sind die Syrer die Opfer. Dann kämpfen die USA mit Israel gegen den Iran. Der Krieg in Syrien ist auch ein Krieg, der die Türkei gegen Russland, Saudi-Arabien gegen Russland, Saudi-Arabien gegen Katar und Jordanien stellt. Die Türkei bekriegt die Kurden in Syrien. Der Krieg beinhaltet also eine ganze Reihe regionaler und globaler Stellvertreterkriege, die sich auf beide Lager des syrischen Bürgerkriegs verteilen.
So it's a whole set of regional and global proxy wars that match the two sides of the Syrian civil war, but we should have no illusions that, for example, the US is backing.
Aber wir sollten uns keine Illusionen machen, dass die USA die syrischen Rebellen im Kampf gegen das Regime unterstützen, weil sie besorgt sind wegen der Menschenrechtsverletzungen von Assad. Keineswegs. Die USA konnten sich immer auf die Menschenrechtsverletzungen des syrischen Regimes verlassen. Sie haben zum Beispiel die Verhöre und Folter im sogenannten Krieg gegen den Terror auch nach Syrien ausgelagert. Es sind also Kämpfe von vielen Akteuren um ihre ureigenen Interessen, die eher zufällig nun in Syrien aufeinanderprallen.
Warum ist dieses Chaos insbesondere in Syrien entstanden und warum nicht etwa im Irak oder anderswo?
It's happening to a certain degree in Iraq, but not anything like what we see in Syria today. The war in Syria began as part of the process.
Er hat auch im Irak zum Teil stattgefunden, aber nicht in dem Ausmaß wie in Syrien. Der Krieg in Syrien ist Teil eines Vorgangs, den wir arabischen Frühling nennen. Es begann als ein friedlicher, mutiger Aufstand der Syrer gegen ein schreckliches Regime. Sie kämpften für demokratische Rechte, Bürger- und Grundrechte. Das Regime antwortete sofort mit Gewalt. Als Gegenreaktion griffen wiederum Teile der Opposition zu den Waffen. Viele von ihnen waren Überläufer der Armee, die also eine militärische Ausbildung und Zugang zu Waffen hatten. Daraus erwuchs der Bürgerkrieg.
So they had some training, they had access to weapons, and soon you had a real civil war. That then became partly because of ISIS showing up.
Mit dem Eintritt des IS und so weiter drangen immer mehr religiöse Kräfte nach Syrien. Nicht nur Syrer, sondern auch ausländische Kämpfer, die sich verschiedenen dschihadistischen Organisationen anschlossen, bekriegten sich nun. Als sich der IS von seiner Mutterorganisation Al-Qaida ablöste, verblieben die Al-Qaida-Kämpfer in Syrien. Sie bildeten die Al-Nusra-Front, die heute unter einem anderen Namen weiterkämpft. Auch das ist eine komplexe Gemengelage verschiedener Kämpfer. Jeder von ihnen weiß, dass Syrien eines der wichtigsten Länder in der arabischen Welt im Nahen Osten ist.
Warum?
Für Russland ist Syrien wichtig, weil es der einzige verbliebene Partner in der Region ist. Das russische Militär betreibt einen Stützpunkt im syrischen Tartus, der einzige Stützpunkt außerhalb der ehemaligen Sowjetunion. Russland wird seine Interessen nicht aufgeben. Ihnen ist dabei egal, ob Bashar al-Assad an der Macht bleibt oder nicht. Was Russland interessiert ist, behalten wir den Marinestützpunkt. Wird Syrien unser wichtigster politischer Verbündeter im Nahen Osten bleiben? Bleibt Syrien ein Hauptkäufer russischer Waffen? Das sind die Sorgen Russlands. Es sind opportunistische Gründe. Ebenso geht es den USA nicht um die Menschen in Syrien, sondern um den Schutz ihrer Interessen und Verbündeten in der Region.
Seit letztem Jahr haben mindestens 10 Länder Syrien bombardiert. Die USA, Russland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Australien, die Türkei, Israel, die Arabischen Emirate und Jordanien. Die USA haben bereits Bodenkräfte entsandt. Deutschland liefert Waffen und Know-how an Kurden und militärische Ausrüstung an die Türkei und Frankreich, darunter Luftabwehrsysteme, eine Fregatte und Aufklärungstechnologie. Die UNO und das Rote Kreuz haben letztes Jahr gemeinsam erklärt, dass der Konflikt militärisch nicht gelöst werden kann. Ihr Kommentar?
Ironically, the recent statement from the United Nations and the ICRC.
Ironischerweise ist diese Aussage der UNO und des Roten Kreuzes nur die letzte Version eines allgemeinen Konsens. Die aktivsten Kriegsparteien, Präsident Obama, diverse Kampfgruppen und so weiter, alle sagen sie, es gibt keine militärische Lösung. Und trotzdem entsenden sie beim nächsten Atemzug mehr Truppen, mehr Kampfjets, mehr Kampfdrohnen und intensivieren die Angriffe. Denn sie verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, dass nur Diplomatie den Krieg beenden kann. Sie verstehen nicht, dass Diplomatie nicht nur schwierig, sondern unmöglich wird, wenn man weiter Krieg führt. Solange die USA und Russland beide Seiten mit Waffen beliefern, können noch so viele Waffenruhen erklärt werden. Sie werden nicht halten, solange nicht von allen Seiten ein Waffenembargo akzeptiert wird. Ohne anhaltende Waffenruhe kann es keine wirkliche Diplomatie geben. Solange man weiterkämpft, wird die einzige Alternative, Diplomatie, unmöglich gemacht. Die Forderung ist daher, der Krieg muss sofort beendet werden. Es geht schlicht darum, ihn zu beenden, nicht ihn zu gewinnen. Das heißt auch, dass keiner bekommen wird, was er will. Die mutigen Kämpfer der syrischen Revolution, der syrische Widerstand, werden aus diesem Krieg nicht erhalten, was ihnen eigentlich zusteht. Die Militarisierung des Konfliktes hat das unmöglich gemacht. Some call the Syrian Revolution, what others call the Syrian Resistance. They will not gain everything that they should have gained from this process. The militarization of this conflict has made that impossible. Es muss Druck auf die Großmächte im Hintergrund ausgeübt werden, damit der Konflikt nicht mit noch mehr Waffen weiter befeuert werden kann. Die USA zum Beispiel verhalten sich scheinheilig. Jetzt, wo die Situation in Aleppo komplett aus dem Ruder gelaufen ist und Zivilisten, insbesondere Kinder, abgeschlachtet werden, im Moment überwiegend durch russische und syrische Streitkräfte, heißt es aus der US-Administration, ihr müsst damit aufhören. Wir verlangen einen Stopp von Waffenlieferungen an das Regime. Stoppt die Bombardierung. Nun, das würde sicherlich überzeugen, wenn die USA nicht selber den Osten des Landes bombardieren würden, worüber wenig gesprochen wird. Das kostet Gott sei Dank im Moment weniger zivile Opfer. Doch die USA besitzen keinerlei Glaubwürdigkeit, wenn sie Russland auffordern, keine Waffen nach Syrien zu senden, aber selbst jede Menge davon ihren Verbündeten Saudi-Arabien, Türkei und so weiter liefern.
Also gibt es auf beiden Seiten Kriegsverbrechen.
Es gibt zweifelsfrei auf allen Seiten Kriegsverbrechen. Jeder begeht sie. Gegenwärtig geschehen die schlimmsten Kriegsverbrechen wohl in Aleppo durch russische und syrische Luftstreitkräfte. Letzte Woche waren es die USA. Dann waren es wieder andere. Jeder in diesem Krieg hat Verbrechen begangen. Deswegen müssen wir ihn beenden.
Since 2011 there is an embargo in place.
Seit 2011 ist ein Embargo gegen Syrien in Kraft, in erster Linie durch die USA und die EU installiert. Einschätzungen der UNO, veröffentlicht auf der investigativen Internetseite The Intercept, zeigen nun, dass die Sanktionen vor allem die einfachen Syrer treffen und das Land in der größten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg von Hilfslieferungen abschneiden. Was sagen Sie dazu?
Your comment on that.
As we're seeing now, no lessons have been learned.
Die USA und andere Großmächte haben keine Lektionen aus dem Irak gezogen. 12 Jahre lang wurde das Land mit Wirtschaftssanktionen belegt. Das hat nicht dazu geführt, das Regime zu schwächen. Sie sind jedoch verantwortlich für den Tod von 500.000 irakischen Kindern unter 5 Jahren. Das fand zwischen den beiden Irakkriegen statt. Auch in Syrien werden die Sanktionen unausweichlich die Schwächsten treffen. Nicht die Stärksten. Die bleiben an der Macht, wenn Sanktionen verhängt werden. Sie haben weiter genug zu essen. Es sind die Ärmsten, die am Rande stehen, die von Wirtschaftssanktionen getroffen werden, die Nahrungsmittel, Medizin und lebenswichtige Güter nicht mehr bekommen. Was notwendig wäre, aber nicht unternommen wird, ist ein universelles Waffenembargo. Wir brauchen kein Wirtschaftsembargo, sondern einen Stopp an Waffenlieferungen. Das ist aber, was alle beteiligten Kriegsparteien ignorieren. Keiner fordert ein Waffenembargo. Sie überschwemmen Syrien vielmehr mit Waffen. Waffen gibt es dort en masse. Aber es mangelt an Trinkwasser, Elektrizität und Medizin.
Deutschland liefert Waffen an Saudi-Arabien und Saudi-Arabien wiederum an Syrien.
Absolutely. The US is.
Die USA sind der größte Waffenzulieferer an Saudi-Arabien. Das Königreich ist der größte Käufer US-amerikanischer Waffen. Wenn es heißt, wir alle wollen diesen Krieg beenden oder keiner will diesen Krieg, ist das schlicht eine Lüge. Diejenigen, die den Krieg wollen, profitieren auch von ihm. Es sind die Waffenhersteller und Militärfirmen. Für sie ist der Krieg in jeder Hinsicht ein Killergeschäft. Sie wollen, dass der Krieg weitergeht. Sie wollen, dass die Saudis weiter amerikanische Waffen im Wert von vielen Milliarden Dollar kaufen. Gäbe es keine Kriege, müssten sie Solaranlagen statt Waffen produzieren. Warum sollten sie das tun? Sie sind der Meinung, dass Waffen sich mehr rentieren.
Why won't they do that? Because they think they will make a bigger profit selling guns.
Warum ist eine diplomatische Lösung für Syrien so schwierig?
I think all diplomacy is hard to impossible.
Diplomatie ist immer schwierig, solange gekämpft wird. Dieser Krieg ist zudem besonders komplex, da er einerseits ein Bürgerkrieg ist, und solche Kriege sind historisch gesehen immer blutiger und schlimmer als andere. Andererseits wird dieser Krieg von außen gestützt, ausgerüstet, angeheizt und finanziert. Es sind dieselben, die in Sachen Diplomatie die Initiative ergreifen müssten. Jeder sagt dann, sobald wir militärisch besser dastehen, verhandeln wir, nur noch ein bisschen mehr Land gewinnen, wofür natürlich viele Menschen sterben müssen. Dann beginnen wir Gespräche. Daher brauchen wir zuerst ein Waffenembargo und einen Waffenstillstand, um mit Diplomatie überhaupt beginnen zu können. Man kann wie die UNO heroisch immer wieder zu Gesprächen aufrufen. Solange die Akteure aber sagen, ja, lasst uns reden, wir schicken ein paar Diplomaten aus der zweiten Reihe. Die entscheidenden Politiker kümmern sich jedoch um den Krieg. Ändert sich nichts an der Situation. Man kann nicht einfach weiterkämpfen und zulassen, dass USA, Russland und Co. ihren regionalen Verbündeten Waffen liefern, die dann direkt nach Syrien gelangen.
To sell arms to smaller regional allies who ship them right into Syria. You know, saying that what we hear in the United States, for instance, is, well, if we stop shipping arms to the Saudis, they would just buy them from China and Russia. First of all, that's not true.
In den USA zum Beispiel hört man immer wieder, also wenn wir keine Waffen mehr an die Saudis liefern, dann kaufen die halt einfach von den Chinesen oder den Russen. Erstens, das ist nicht wahr. Nicht, weil sie das nicht tun wollten, sondern weil ihr gesamtes Militär auf der US-Ausrüstung aufbaut. Sie müssten alles neu kaufen. Selbst die Saudis haben nicht so viel Geld. Zudem nutzen sie diese Waffen als regionales Herrschaftsmittel. Sie schicken die Waffen an ihre Verbündeten in Syrien. Sie verteidigen damit nicht Saudi-Arabien. Sie nutzen sie auch in Jemen. Diese Waffen sind verantwortlich für eine der schlimmsten humanitären Krisen der Region mit 6.000 Toten. Hunderttausende können von der UNO dort gerade so am Leben gehalten werden. Jemen ist wegen der saudischen Angriffe ein Desaster. Die USA ermöglichen das durch Waffenlieferungen und finanzieller Hilfe. Die Waffen gehen also von den einflussreichen Staaten, USA, Deutschland, Russland etc., an die Verbündeten der Region und so direkt nach Syrien. Solange sich das nicht ändert, wird es nichts bringen, wenn die Vertreter der kriegsschürenden Staaten in schönen Anzügen an einem Tisch sitzen und sich unterhalten.
Since 2001 and the beginning of the so-called War on Terror of the US and its allies, there are a series of wars.
Seit 2001 der sogenannte Krieg gegen den Terror der USA und ihrer Verbündeten begonnen hat, fand eine Reihe von Kriegen von Afghanistan über den Irak bis nach Jemen statt. Darüber hinaus töten Spezialeinheiten der USA und Kampfdrohnen sogenannte feindliche Kämpfer außerhalb von Kriegsgebieten, ohne Transparenz, ohne Gerichtsverfahren. Opfer sind oft auch Zivilisten. Wie sieht die Situation in Afghanistan, dem Irak und in Libyen aus? Was sind die Konsequenzen der US-Außenpolitik in der Region seit 9/11?
In Libya, what are the aftermath of US foreign policy and its allies since 9/11 in the Middle East?
Die von Ihnen genannten Länder, die vom Krieg heimgesucht wurden, ob Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia, Libyen, die ganze Bandbreite, sie alle sind das Vermächtnis der gescheiterten US-Außenpolitik. Diese Politik, die Amerikaner vor Terrorismus beschützen und Demokratie in die Region bringen sollte, hat genau das Gegenteil erreicht. Amerikaner sind heute einem höheren Terrorrisiko ausgesetzt als je zuvor. Zum Glück gab es bisher nicht viele Anschläge. Wichtiger ist jedoch, die Politik ist verantwortlich für das Abschlachten vieler Unschuldiger in der ganzen Region. Das Versagen ist enorm. In Afghanistan sind auch 15 Jahre nach Beginn der US-Besatzung noch tausende Soldaten und zehntausende Söldner privater Militärfirmen. Es ist noch immer das Land in der Welt, in dem es um die Gesundheit von Kindern und die Müttersterblichkeitsrate am schlimmsten bzw. am zweitschlimmsten bestellt ist. Manche sagen, zumindest können die Kinder jetzt zur Schule gehen. Der Sondergutachter für Afghanistan hat vor kurzem festgestellt, dass selbst das nicht stimmt. 42% der afghanischen Kinder sind entweder nie zur Schule gegangen oder mussten sie vor der 5. Klasse abbrechen. Denn viele der Schulen, die vom US-Militär beauftragte Unternehmen bauen sollten, wurden entweder nie gebaut. Es wurde schlicht gelogen, oder aber es gab keine Lehrer dort, da keine ausgebildet wurden. Es gab kein fließendes Wasser, oder die Kinder konnten nicht sicher zur Schule gehen, da Krieg herrscht und US-Kampfjets Bomben abwerfen bei ihrer angeblichen Suche nach Taliban-Kämpfern. Und das ist nur Afghanistan. Im Irak, nach 10 Jahren US-Besatzung und Krieg, sind große Gebiete jetzt unter IS-Kontrolle. Man hört immer wieder von der Offensive gegen Mosul. Wir jagen den IS. Das ist doch schrecklich. Es leben 650.000 Menschen in Mosul. Was wird aus ihnen? Sie können nicht fliehen. Der IS verbietet es. Wenn die USA den IS in der Stadt bombardieren, sterben Menschen. Was soll es heißen, wir befreien sie vom IS? Vor kurzem wurde in Mosul eine Umfrage durchgeführt. 84% der Einwohner sagten, wir wollen nicht befreit werden, wir haben Angst. Die Vorstellung, dass die USA Menschen befreien, ist schlicht falsch. Es ist eine Lüge. Am 11. September 2001, nach den entsetzlichen Anschlägen, welche in der Tat ein Verbrechen gegen die Menschheit waren, hat sich die Welt nicht verändert. Nicht am 11., sondern am 12. September wurde alles anders. Als George Bush sagte, dass die Antwort auf dieses Verbrechen ein weltweiter Krieg sein wird. Die USA machten aus einem Verbrechen einen kriegerischen Angriff. Die USA reagierten dann mit einem Krieg gegen Afghanistan. Doch keiner der Flugzeugentführer war Afghane. Sie lebten nicht in Afghanistan, sondern in Hamburg. Trainiert haben sie auch nicht in Afghanistan, sondern in Florida. Ihre Flugschule war nicht in Afghanistan, sondern in Minnesota.
Was ist mit der Verbindung zu den Saudis? Darüber wird in den USA jetzt viel gesprochen.
Alle Entführer außer zwei, die aus Ägypten kamen, waren Saudis. Es gibt jetzt eine Debatte in den USA über die traditionelle Partnerschaft der USA mit Saudi-Arabien. Die Allianz mit der Golfmonarchie existiert schon lange, trotz einer Vielzahl an Menschenrechtsverletzungen und Unterstützung für Terroristen. Es gibt eine klare Verbindung zwischen zumindest untergeordneten Amtsträgern in Saudi-Arabien. Es ist nicht klar, wie weit hinauf sie reicht, und den Anschlägen von 9/11. Das ist nicht neu und auch keine Überraschung. Neu ist die Haltung im Kongress. In den letzten Monaten wurde durch eine Kampagne, unter anderem von der Frauenfriedensgruppe Code Pink und anderen Kriegsgegnern organisiert, viel Druck ausgeübt, um die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien in Frage zu stellen. Wieso stützen die USA das Land bei seiner verheerenden Rolle, die es in der Region spielt, durch Waffenlieferungen im Wert von 60 Milliarden Dollar über die letzten Jahre? Verständlicherweise werden die USA dafür kritisiert. Jetzt auf einmal hat der Kongress ein Gesetz erlassen und damit ein Veto von Präsident Obama überstimmt, wodurch US-Bürger, die Angehörige bei 9/11 verloren haben, Saudi-Arabien verklagen können, um Informationen über deren Beteiligung zu erhalten. Das ist eine gewaltige Verschiebung in der US-Politik. Die Obama-Administration wollte das nicht zulassen. Der Präsident legte sein Veto ein. Doch es gab genug öffentlichen Druck durch viele Organisationen wie Just Foreign Policy, Code Pink, Win Without War. Alle haben den Kongress gedrängt, das Veto zu überstimmen. Und so geschah es dann auch. Das ist ein großer Erfolg. Auch beim neuesten Waffendeal mit Saudi-Arabien vor einigen Wochen geschah etwas Ähnliches. Der Deal durchlief zwar den Kongress, aber er stieß auf Widerstand, der größer war als jemals zuvor. Mitglieder des Kongresses und des Senats, die sich bei Saudi-Arabien bisher nie quergestellt haben, sagen nun: Wisst ihr was? Wir wollen etwas genauer wissen, was ihr mit den Waffen vorhabt. Wir wissen zum Beispiel, dass große Teile der Gelder für den IS, die schrecklichste aller Terrororganisationen, aus Saudi-Arabien stammen. Wir können noch nicht sagen, ob sie direkt von der Regierung, der Königsfamilie, staatlichen Institutionen oder frustrierten Individuen bereitgestellt wurden. Aber wir wissen, dass das Geld aus Saudi-Arabien kommt. Nun, Saudi-Arabien ist ein in sich abgeschlossenes Land mit enormer staatlicher Kontrolle. Wenn die Führung diesen Geldfluss eindämmen wollte, aus welchen Quellen auch immer er stammt, dann könnten sie das. Das Land hat sich jedoch entschieden, nichts zu unternehmen.
Wie könnte die Region stabilisiert werden und welche Rolle spielen dabei die USA, Europa und Deutschland?
We have to understand that stability comes from within, not from without.
Wir müssen verstehen, dass Stabilität von innen, nicht von außen erzeugt werden kann. Militärische Interventionen von außen bringen immer nur Destabilisierung. Die Lektion besteht darin, was Medizinstudenten an ihrem ersten Tag lernen, den Hippokratischen Eid. Schade niemandem. Wenn wir den IS, das syrische Regime oder andere daran hindern wollen, Menschen zu töten, dann müssen wir zuerst selbst das Töten stoppen. Das heißt, raus mit den Kampfjets, raus mit den Soldaten und ein Ende des Drohnenbombardements. Das ist der erste Schritt. Dann müssen Gespräche über ein allgemeines Waffenembargo folgen. Solange man selber seine Seite mit Waffen beliefert, hat man keine Glaubwürdigkeit, wenn man das von der Gegenseite fordert. Also ein Stopp von Waffenlieferungen muss kommen. Und für regionale Verbündete wie Saudi-Arabien, Türkei, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und so weiter muss gelten, dass sie keine Waffen mehr aus Europa oder den USA bekommen, solange sie sie weiter nach Syrien schicken. Das ist keine einfache Forderung. Die Waffenlobby der USA ist eine der einflussreichsten im Land. Ich habe keine Illusion. Aber wenn wir es ernst meinen und angesichts des Ausmaßes der humanitären Krise, den enormen Opferzahlen, der Art, wie Menschen in diesem Krieg hingerichtet werden, müssen wir es ernst meinen. Dann müssen wir es mit der Rüstungslobby aufnehmen. Schließlich muss die internationale Diplomatie folgen. Mit am Tisch sitzen müssen natürlich die Großmächte, also USA und Russland und alle regionalen Akteure. Natürlich auch die Parteien innerhalb Syriens, die auf Gewaltverzicht setzende Opposition, Frauenorganisationen, also alle, die bisher von den Verhandlungen ausgeschlossen wurden.
from all of this.
Talk about the refugee crisis, especially in the Middle East and in Africa. If you look at the public debate,
sprechen wir über die Flüchtlingskrise, und damit meine ich die im Nahen Osten und Afrika. In der öffentlichen Diskussion in Europa tut man so, als ob diese Krise erst letztes Jahr begann, als immer mehr Syrer, Afghanen und Eritreer in die EU kamen. Was hat es mit der sogenannten globalen Flüchtlingsnation auf sich, von der Sie sprechen? Und wie ist die Flüchtlingskrise mit der US-Außenpolitik verknüpft?
When we talk about a refugee crisis.
Es steht außer Frage, dass vor allem die derzeitige Flüchtlingskrise das Ergebnis einer Reihe von Kriegen in der Region ist. Der Irakkrieg, der sogenannte War on Terror, entzündete und verstärkte die Kämpfe im Nahen Osten, wie sie gerade in Syrien ablaufen. Aber auch nach Mali und Libyen sind die Kriegshandlungen herübergeschwappt und haben eine Flüchtlingskrise erzeugt. Die Flüchtlingskrise findet also sicherlich nicht in den USA statt und auch nicht wirklich in Europa. Sie findet in der Region selbst statt. Im Iran und Pakistan leben seit einer Generation, seit die schrecklichen Afghanistan-Kriege vor über 25 Jahren begannen, viele afghanische Flüchtlinge. Es gibt ein ganzes Geflecht von Flüchtlingskrisen, die sich in den letzten 1 bis 2 Jahren dramatisch zuspitzen.
That have been on the rise much more dramatically in the last year or two. If we look at Turkey, Turkey now has almost 3 million.
Zum Beispiel in der Türkei. Allein aus Syrien sind fast 3 Millionen Menschen dorthin geflüchtet. Die Türkei ist relativ wohlhabend. Sie kann den Zustrom verkraften. Aber selbst die Türkei, welche seit dem vereitelten Putsch und einer Reihe von politischen Krisen wirtschaftlich schwächelt, kommt an seine Grenzen, so viele syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Im Libanon, einem sehr kleinen Land, ist jeder dritte bis vierte nun ein syrischer Flüchtling. Wenn man das auf die USA überträgt, wäre das etwa so, als wenn auf einmal 120 Millionen Kanadier in die USA kommen würden, mit nichts anderem als einem Hemd am Leib.
In Berlin wären das etwa 1 Million.
In Berlin, it would be almost 1 million. It's a shocking reality to think about. But so that's the real.
In Berlin wären das etwa 1 Million. Eine erschreckende Tatsache, wenn man darüber nachdenkt. Das ist die eigentliche Flüchtlingskrise. In Europa sehen wir eine Art Krise, da viele der Flüchtlinge erkannten, dass sie nicht so schnell wieder in ihr Land zurückkehren können. Sie suchten also anderswo zumindest vorübergehend Schutz für sich und ihre Kinder. Sie überquerten auf unsicheren Booten das Mittelmeer. Sehr viele Menschen sind dabei gestorben. Von Libyen aus ging es nach Italien, von der Türkei nach Griechenland. Sie landeten in Europa und plötzlich kamen Hunderttausende Flüchtlinge gleichzeitig in Europa an. Federica Mogherini, die EU-Außenbeauftragte, hat letzten Sommer auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsandrangs, als 15.000 bis 20.000 täglich ankamen, gesagt: Wir haben ein großes Territorium. Es ist wohlhabend. Wir schaffen das. Das ist keine Krise. Man muss bedenken, dass die USA im gesamten letzten Jahr nur 10.000 Flüchtlinge aufgenommen hat.
The United States has taken only 10,000 and has bragged about it. It's shameful. My government should be so ashamed. But in Europe, you do have the beginnings of a crisis. This is a huge number. There's no question about that. But Federica,
eine Schande. Meine Regierung sollte sich schämen. Europa bekam etwas von der Krise zu spüren. Es gab in Europa einige Ansätze zu helfen, doch die Gegenreaktion war gewaltig. Genauso wie in den USA gab es einen rassistischen Rückschlag. In den USA fand jedoch überhaupt keine Flüchtlingskrise statt. Es ist eine reine Rassismuskrise. Auch in Europa zeichnet sich das ab, befeuert durch Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit. Das Resultat sind neue Grenzkontrollen, Grenzzäune, Grenzpolizei und Aufrüstung. Die Angst um die Einheit Europas ist nun sehr real.
Some of that in Europe as well. It's fueled by Islamophobia, by xenophobia. The effect is new border controls, new border fences, new border police, new border guns. The notion that the unity of Europe is really at stake now is suddenly a very serious reality. So this notion of refugee nation, I wrote about this in the context of the Olympics when we saw the team refugees.
Was steckt nun hinter der Idee der Flüchtlingsnation? Ich habe darüber im Kontext der Olympiade geschrieben. Da gab es das Team Refugee. Eine berührende Geschichte von 10 jungen Athleten aus Äthiopien, dem Kongo und Syrien, die enorme Hürden überwinden mussten. Auf der Flucht trainierten sie trotzdem weiter und wurden schließlich zur Olympiade zugelassen. Eine große menschliche Geschichte. Gleichzeitig lag darin auch die Gefahr einer Normalisierung von Flucht. Gegenwärtig gibt es weltweit 65 Millionen Menschen, die wegen Gewalt oder Terror ihr Zuhause verlassen mussten. Es ist die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit 3 Generationen hat es so eine Dimension nicht mehr gegeben. Jetzt scheint das plötzlich ganz normal. Es gibt sogar ein Flüchtlingsteam bei der Olympiade. Werden Sie in Zukunft vielleicht einen Sitz bei den Vereinten Nationen erhalten? Werden Sie Mitglied der G20? In Sachen Größe der Bevölkerung, 65 Millionen Flüchtlinge, darunter ein großer Teil Binnenvertriebene, läge die Flüchtlingsnation weltweit auf Platz 23. Das ist ein deutliches Signal, etwas dagegen zu unternehmen. Es genügt nicht, einfach einen Ort zu finden, wo sie bleiben können. Das ist auch wichtig. Aber wir brauchen richtige Lösungen. Vor allem müssen die Kriege beendet werden, die die Ursache der Flüchtlingsströme sind und die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben.
But we also have to stop fueling the wars that forced them into exile in the first place.
You have been engaged in the Middle East.
Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Nahen Osten. Die Zukunft sieht ziemlich düster aus, obwohl der arabische und afrikanische Frühling stattfanden. Was gibt Ihnen Hoffnung für die Region?
I guess what gives me hope is that you have to have hope, because otherwise you kind of give up.
Man muss Hoffnung haben, sonst würde man aufgeben. Ohne Hoffnung kann man nicht weiterarbeiten. Doch man darf nicht naiv sein und sich falschen Hoffnungen hingeben. Meine Hoffnung schöpft sich aus dem arabischen Frühling. Ich habe die Ereignisse nie als Revolution gesehen. Ich weiß, dass manche meinen, die Revolution ist gescheitert, wir sind verloren. In keinem der Länder fand jedoch eine Revolution statt. Es war in gewisser Weise ein revolutionärer Prozess. Wie bei jedem revolutionären Prozess macht man Fortschritte und Rückschritte. Nach dem Muster, einen Schritt vorwärts, 2 zurück. 2 Schritte vorwärts, einen zurück. Dieser Prozess dauert an. In den arabischen Ländern gab es zum ersten Mal seit langem den Ruf nach Menschenrechten. Die Bürger, die oft unter brutalen Militärdiktaturen von den USA gestützt leben mussten, forderten auf einmal Bürgerrechte ein. Die Auslöser dafür waren vielfältig. Einer war zum Beispiel der Klimawandel. In Syrien wurden 800.000 Bauern aufgrund einer 3-jährigen Dürre von ihrem Ackerland vertrieben. In den Städten gab es aber für die Familien keine Arbeit. Nur die mit Kontakten nach oben bekamen einen Job. Das führte zu Entfremdungen und vergrößerte die Konfessionsgräben in Syrien, die vorher keine Rolle spielten. Das war die Ausgangslage. Dann gingen die Menschen schließlich auf die Straße und verlangten ihre Rechte. Allerdings nicht in allen Ländern, nicht in den historischen Monarchien. Das ist vielleicht die nächste Stufe. Die Menschen haben viel riskiert. Ungeachtet ihrer Klasse kamen sie zusammen, Männer und Frauen. Es war eine neue Aufbruchswelle. Schauen wir zurück auf das Vorbild, den Aufstand in Palästina, die erste Intifada von 1987 bis 1989. Die Palästinenser befreiten sich damals von den traditionellen inneren Einengungen und stellten sich gegen die israelische Besatzung. Auch im arabischen Frühling fanden solche Befreiungsbewegungen statt. Wie könnte man also keine Hoffnung haben? Eine Generation, die wie ihre Eltern und Großeltern in einem politisch und sozial sehr repressiven Umfeld aufgewachsen ist, erhebt sich und sagt, es reicht. Es reicht. Kifaya, es reicht. Das ist ein mächtiges Signal.
Grandparents had lived under very repressive environments, politically, socially, in all those ways, suddenly standing up and saying, enough, enough, kifaya, enough. That's a huge model.
Thank you, Phyllis Bendis, for the interview.
Thank you.